Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist heute Kate Malaike. Hallo. Hat die Regierung von Joe Biden die Wissenschaft in den USA schon spürbar stärken können? Das hatte sie ja angekündigt. Wir fragen das heute mal in einem ausführlichen Bilanzgespräch nach und wollen auch wissen, ob der deutsch-amerikanische Austausch dadurch Aufwind bekommt. Denn natürlich prägt die Pandemie weiter die Beziehungen. Aber nach den schwierigen Trump-Jahren gibt es gerade in Hochschulen und Forschung Hoffnung auf mehr Zusammenarbeit. Südafrika ist heute ebenfalls ein Thema. Wir berichten, wie der Schul- und Studienstart dort anläuft. Denn die Sommerferien sind gerade zu Ende gegangen. Corona-Pandemie, Ukraine-Konflikt, China-Verhältnis, über die Bilanz und die Lage des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Jetzt ein Jahr nach der Amtsübernahme ist in den letzten Tagen ja viel berichtet worden. Wir schauen jetzt auch über den Atlantik in die Wissenschaft.
Campus und Karriere. International.
Denn Joe Biden hat Wissenschaft zum Fokus seiner Präsidentschaft erklärt, hat extra einen wissenschaftlichen Berater mit Kabinettsrang berufen. Er will zudem Bildungschancen stärken mit mehr Geld und auch mit mehr Wertschätzung in seiner Politik. Das hat alles viel Hoffnung geweckt, auch bei internationalen Wissenschaftspartnern. Benedikt Briesch gehört dazu. Er leitet die Außenstelle des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in New York und auch das dortige Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus. In einem Bilanzgespräch habe ich erstmal gefragt, was denn von den Ankündigungen dieser Politik schon umgesetzt werden konnte.
Ja, umgesetzt wurde die Beendigung der Konfrontation zwischen der Regierung und der Wissenschaftscommunity, was ja vorher zu erheblichen Problemen geführt hat. Das ist wirklich ein Erfolg, der auch sehr geschätzt wird. Und beendet wurde auch die Abwehr von vermeintlichem Risiko durch Migration, was für die Hochschulen sehr wichtig ist, da ja der Erfolg des amerikanischen Wissenschaftssystems in hohem Maße darauf beruht, internationale Talente anzulocken. Also hier kann man wirklich davon sprechen, dass ein Erfolg besteht.
Andere Pläne waren ja zum Beispiel auch Bildungszugänge, Bildungschancen zu erhöhen in einem Land, das innerlich eine starke Spaltung verspürt. Hat er da schon irgendwo punkten können?
Das ist ein Bereich, wo es viel schwieriger aussieht und wo auch Joe Biden tatsächlich sich innerhalb seiner eigenen Partei nicht wirklich hat durchsetzen können. Zu seinen ambitioniertesten Projekten gehörte ja die Gebührenfreiheit für Studierende an Community Colleges, ein ganz wichtiges Segment für den sozialen Aufstieg. Das konnte im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden. Und auch die Reduzierung der Studiengebühren, die Reduzierung der Schuldenlast für Studierende hat er im Jahr 2021 nicht erreicht.
Das sind ja dann auch die Mehrheitsfragen, die politischen, die diese Dinge ermöglichen. Also mehr Geld will er in die Wissenschaft stecken, auf jeden Fall. Den Erlass von Studiengebühren und Studienschulden haben Sie schon angedeutet. Die Forschung soll auch deutlich mehr Geld bekommen. Ist das denn auf dem Weg?
Ja, dort ist die Bilanz auch recht gemischt. Durch seine großen Investitionspakete kommt schon viel mehr Geld auch in die Forschung. Denn Investition bedeutet auch viel Geld in Forschungsinstitute, die an der Innovation arbeiten. Allerdings muss man bedenken, wir haben über das Jahr erlebt, dass die Ambitionen dieser Investitionspakete schrittweise gesunken sind. Es war die Rede von über 4 Billionen Investitionen. Am Ende des Jahres war es dann knapp über 1 Billion. Das ist immer noch viel Geld, aber die Erwartungen waren doch massiv höher. Und man muss sagen, die wirtschaftliche Lage der USA ist nicht einfach. Durch Corona stark beeinträchtigt. Es ist insgesamt viel Geld verloren gegangen, auch durch ausbleibende Studiengebühren. Das belastet auch den Wissenschaftssektor. Und dort kann man im Moment also noch nicht von einem Umschwung sprechen.
Nachdem der Amtsvorgänger Trump ja die Wissenschaft und ihre Erkenntnisse zum Beispiel in Klima- und Corona-Fragen öffentlich quasi ganz in Frage gestellt hatte, gab es ja auch dort die Hoffnung gerade auf Aufschwung, eben auf Aufwertung, auf Anerkennung. Was hören Sie denn von den Wissenschaftlern aus den Hochschulen? Ist diese Hoffnung noch da oder ist da auch Ernüchterung eingezogen?
Nein, diese Hoffnung ist auf jeden Fall da und Biden ist ja dem Klimaabkommen von Paris wieder beigetreten. Das sind wichtige Schritte, die hier mit großer positiver Resonanz, die große positive Resonanz ausgelöst haben. Also die Wertschätzung von Wissenschaft und ihre Erkenntnisse sowohl in Klimafragen als auch was die Pandemie angeht und überhaupt die Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft. Da kann man schon von einer positiven Bilanz sprechen. Biden hat hier sozusagen die vorherige konfrontative Politik beendet und mehr Einheit und Gemeinsamkeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft hergestellt. Natürlich gibt es immer noch Debatten, aber das ist auch normal. Die Debatten sind nur insgesamt in eine ruhigere Tonlage und es gibt eine Art Versachlichung der Diskussion. Und das ist sehr wohltuend für die Wissenschaftscommunity.
Diese Entspannung wirkt sich auch auf die Wissenschaftsbeziehungen mit Deutschland aus. Und was da genau geplant ist, hören wir gleich. Hier ist Campus und Karriere im Deutschlandfunk am Freitagnachmittag. Unser Gesprächsgast ist jetzt weiter Benedikt Brisch, der Leiter der New Yorker Außenstelle des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, mit dem wir Bilanz ziehen nach einem Jahr Präsidentschaft von Joe Biden und den Folgen für die Wissenschaft und die internationalen Beziehungen. Was lässt sich denn da speziell für den Austausch mit Deutschland schon feststellen? Was entwickelt sich?
Ja, hier muss man unterscheiden zwischen der Atmosphäre und dem Willen zur Zusammenarbeit. Da können wir eine sehr positive Bilanz ziehen. Es ist wirklich so zu spüren, dass die amerikanische Seite unter der Regierung Biden sehr viel stärker interessiert ist, mit Europa und auch spezifisch mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Es gibt sehr offene Gespräche, großes Interesse an der Zusammenarbeit. Und auch auf deutscher Seite wird das natürlich sehr begrüßt. Bei den Austauschzahlen und was den konkreten wissenschaftlichen Austausch zwischen den USA und Deutschland angeht, muss man allerdings sagen, dass die Corona-Krise das erheblich beeinträchtigt. Insbesondere kurze Forschungsaufenthalte zur Laborarbeit, zu gemeinsamen Projekten konnten nicht durchgeführt werden wegen der Reisebeschränkungen. Auch viele Studierende konnten nicht einen kurzfristigen Aufenthalt antreten. Das beeinträchtigt die Zusammenarbeit schon massiv. Aber die Atmosphäre ist sehr positiv und das, was möglich ist, gerade auch im Bereich der Digitalisierung, das erfährt, das kann man sagen, sehr viel Rückenwind von amerikanischer Seite.
Gibt es neue Projekte, vielleicht besondere Forschungsvorhaben, die man gemeinsam angehen will, also Deutschland jetzt mit den USA?
Ja, es gibt eine Vielzahl von Vorhaben. Ich möchte jetzt vielleicht eins nennen, was gerade aktuell für uns im Fokus steht und womit wir uns im Jahr 2021 lange beschäftigt haben. Wir sind mit den amerikanischen Partnern dabei, eine neue Programminitiative aufzustellen, die mehr Diversität im transatlantischen Austausch erreicht. Das ist jetzt schon ziemlich weit und wir können in den nächsten Tagen dort das auch schon tatsächlich starten. Es gibt eine Initiative, mit der wir mehr Undergraduate-Studierende aus den USA, aus den Kreisen ethnischer Minoritäten, aber auch First-Generation-Students, also Erstakademiker, einladen zum Studienaufenthalt in Deutschland. Und dort gibt es eine gemeinsame Initiative, wo wir neue Stipendien auflegen und diese Gruppen, die bisher wenig partizipieren am transatlantischen Austausch, einladen, nach Deutschland zu kommen und an der transatlantischen Partnerschaft mitzuwirken. Das ist ganz wichtig, denn der transatlantische Austausch wurde lange dominiert von den klassischen, sag ich mal, bildungsbürgerlichen Gruppen, die auch weiterhin natürlich eine große Rolle spielen, aber viele Gruppen, die in unseren Gesellschaften, in den USA wie in Deutschland, bisher noch nicht so aktiv sind, die konnten auch am akademischen Austausch nicht so stark partizipieren. Und wir wollen auf diese Gruppen jetzt zugehen und ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, die es gibt. Und dort werden wir sozusagen jetzt neue Initiativen starten und mehr erreichen.
Das passt ja dann auch in die Politik, die Joe Biden für die USA ausgerufen hat, eben mehr Bildungszugänge zu schaffen, andere Bildungschancen auch zu ermöglichen. Ein Projekt für dieses Jahr ist aber auch die Einrichtung eines zweiten deutschen Wissenschaftshauses für Innovation natürlich dann auch in San Francisco, sprich auf der Westseite der USA. Welcher Impuls soll davon ausgehen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Initiative. Man muss sehen, die USA und Deutschland haben beide Spitzenplätze in Forschung und Innovation weltweit. Aber die Forschung und Innovation entwickelt sich ständig weiter. Es gibt eine riesige Dynamik und einen weltweiten Wettbewerb um Ideen, um neue Innovationen. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass in der Kooperation neue Themen aufgegriffen werden, neue Dynamiken in Gang kommen. Und daher ist es sehr erfreulich, dass wir jetzt an der Westküste der USA in der Bay Area in San Francisco, eine Gegend, die bekannt ist mit dem Silicon Valley, dass dort sehr viele Innovationen stattfinden, die auch sehr stark von den Universitäten Impulse bekommen und dann wirtschaftlich umgesetzt werden. Das ist sehr gut, dass wir dort das neue Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus San Francisco in Kürze eröffnen können. Das bedeutet ein Investment in transatlantische Wissenschafts- und Innovationsbeziehungen. Und in unseren Gesprächen mit den amerikanischen Partnern wurde das sehr begrüßt.
Das bedeutet natürlich auch, dass man Präsenz zeigt, was ja auch nicht unwichtig ist, selbst in Corona-Zeiten. Herr Brisch, was würden Sie sich denn jetzt im Moment für den deutsch-amerikanischen Wissenschaftsaustausch am meisten wünschen?
Ich würde sagen, dass es wichtig ist, zu sehen, was uns aus deutscher Perspektive die amerikanische Wissenschafts- und Innovationslandschaft und der Hochschulbereich Interessantes bieten kann. Wir sehen dort in den USA eine hohe Risikobereitschaft, eine Bereitschaft, junge Talente früher zu fördern, eine Bereitschaft, schnell neue Wege zu gehen. Und davon können wir doch viele Impulse vielleicht aufnehmen und sehen, wie schafft man das in den USA, so schnell Innovationen umzusetzen und auch in große technische Lösungen zu überführen. Gleichzeitig merken wir, dass die Amerikaner mit großem Interesse auf uns schauen, weil Deutschland ist bekannt für so eine sorgfältige, gründliche Vorbereitung von Innovation, eine große Rolle der Grundlagenforschung und eine Abwägung von Risiken, bevor Entscheidungen getroffen werden. Das sind Stärken Deutschlands. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Stärken beider Seiten miteinander kombinieren und dann in dieser Kombination in der Partnerschaft neue Erfolge in der Wissenschaft und in der Innovation erzielen.
Benedikt Brisch war das von der New Yorker Außenstelle des Deutschen Akademischen Austauschdienstes über die jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen zu den USA nach einem Jahr Präsidentschaft von Joe Biden und das neue Wissenschafts- und Innovationshaus in San Francisco. Das soll übrigens schon im nächsten Monat, im Februar, eröffnet werden. In Südafrika sind gerade die Sommerferien zu Ende gegangen und damit startet nicht nur wieder der Schulbetrieb mit 13 Millionen Kindern und Jugendlichen, sondern auch das Studium an den Universitäten nimmt wieder Fahrt auf. Die Covid-Situation in Südafrika ist relativ entspannt, berichtet Jana Gente in ihrem Beitrag. Restriktionen gelten kaum noch. Hygieneregeln, Maske und Abstand müssen aber an den Bildungseinrichtungen weiter eingehalten werden.
An einer Grundschule im Süden Johannesburgs flitzen Kinder über den Pausenhof. Auch im Freien tragen sie ihre Masken. Sie nehmen sie nur dann ab, wenn sie etwas essen wollen. Das Schuljahr hat gerade angefangen. Alle Kinder sind zurück in ihren Klassen. Und das soll auch so bleiben, sagt Bildungsministerin Angie Motshekga. 2022 machen wir mit allem weiter. Die vergangenen beiden Jahre haben sich auf unsere Schulen verheerend ausgewirkt. 2020 waren die Schulen mal auf und mal zu. 2021 mussten schon deutlich weniger Schulen schließen. Wir hatten kaum Unterbrechungen, weil die Schulen darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Wir glauben aber auch, dass es stabil weitergeht wegen der hohen Impfquote unter Lehrkräften. Die Hygieneregeln gelten an allen Bildungseinrichtungen, auch wenn die Covid-Situation in Südafrika entspannt ist. Bevor sie das Gelände betreten, werden Schüler und Schülerinnen die Hände desinfiziert und ihre Temperatur gemessen. Gäste müssen sich in Listen eintragen. Das ist an den Hochschulen genauso. Sifiso Matumbu studiert an der Universität Johannesburg und ist gerade auf dem Weg zur Vorlesung.
Learning online to me, yes.
Online-Lernen war schon gut, weil man alles erledigen konnte, wenn es gepasst hat. Aber monatelang zu Hause festzusitzen, ist nicht ideal. Jetzt läuft es wieder normal. Wir gehen wieder in die Hörsäle, wir treffen unsere Dozenten und haben wieder etwas Richtiges zu tun. Das vergangene Jahr ist schon weitgehend normal gewesen. Die Hygienevorschriften galten, aber es gab kleinere Einschränkungen. Beispielsweise hatte nicht jede Bibliothek geöffnet. Studierende und Schulkinder mussten sich digital behelfen, was nicht überall in Südafrika einfach war. Lorraine Strage ist Direktorin einer Highschool für Mädchen im Norden Johannesburgs. Sie ist froh, dass der Alltag wieder relativ normal ist. Die meisten unserer Schülerinnen haben einen Computer und Zugang zu unseren Plattformen. Ich denke aber, sie haben Disziplin gebraucht. Sie wussten, worum es geht, und das haben sie großartig gemacht. Ich glaube aber, dass Lernende die Balance brauchen zwischen Schule und Hobbys. Genau das ist nach wie vor die Herausforderung. Bei allem müssen Regeln eingehalten werden, auch wenn Schulen und Hochschulen im Umgang mit Covid inzwischen eine Routine haben. Sipisihle Mafuela ist in ihrem Abschlussjahr an der Universität Witwatersrand in Johannesburg. An dieser Uni gilt eine Impfpflicht. Gut so, meint die Studentin. Es hat sich nichts wirklich geändert. Es ist immer noch hektisch. Es fühlt sich aber irgendwie besser an. 2020 dachten wir noch, wir würden alle sterben. Jetzt desinfizieren wir nur noch unsere Hände und es gibt Impfungen. Es sieht vielversprechend aus, dass es bald besser wird. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann bestimmt. Gut, immerhin sind jetzt schon die Wünsche derjenigen, die ihr letztes Schulzeugnis in der Tasche haben. Die Abschlussklassen des vergangenen Jahres machen sich jetzt auf zum Studium. Sie wünschen Schulkindern auch für dieses Jahr aber Beharrlichkeit, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit.
Diligence and endurance. Also resilience too.
Be patient with yourself. Matric is not easy.
Habt Geduld mit euch selbst. Gerade die Abschlussprüfungen sind nicht einfach. In schwierigen Momenten einfach mal stillstehen und atmen. Genießt jeden Moment, denn die Zeit vergeht so schnell.
Take every moment in, because it goes really quickly.
In diesem Jahr sind, Stand heute, wieder Zeremonien geplant an Schulen und Hochschulen. Jeder hofft, dass sich nicht so bald eine neue Variante des Coronavirus entwickelt. Klassen- oder Seminarräume haben überall die Fenster geöffnet, bei jedem Wetter. Denn auch wenn das Leben lockerer läuft, Thabang Mohlabakwe geht auf Nummer sicher. Sie studiert in Pretoria.
There is that speck of fear.
Ich habe immer noch ein wenig Angst. Covid ist ja noch hier. Aber die Maske zu tragen ist ganz normal. Und ich halte Abstand. Das ist jetzt einfach so. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich bin ja noch jung und noch nicht bereit zu sterben. Pragmatisch sehen es auch viele andere. Die meisten halten sich an die Regeln. Wenn es nach dem Willen der Regierung geht, dann soll es Schul- und Hochschulschließungen in diesem Jahr gar nicht mehr geben.
Wenn am Montag das nächste Bund-Länder-Treffen zum weiteren Umgang mit Corona ansteht, dann wird auch sicher wieder in den Abwägungen ein Blick zu den Schulen eine Rolle spielen. Denn hier gibt es angesichts der Omikron-Ausbreitung anhaltende Kritik, dass die Bildungspolitik am Präsenzunterricht weiter festhält. Vielen ist die Infektionsgefährdung schlicht nicht geheuer, was bei diesen Eltern hier aus Köln sogar dazu geführt hat, dass der Sohn seit dem Sommer trotz Schulpflicht nicht mehr zum Unterricht geht. Und das beschäftigt jetzt ein Gericht. Dazu jetzt Christina Wilkes.
Schirm.
Leo lernt gerade Deutsch, auch wenn das nicht sein Lieblingsfach ist.
Am besten bin ich im Rechnen, da haben wir schon ganz viel geschafft.
Homeschooling findet bei Familie Jans Warscheid jeden Tag statt. Beide Eltern haben im Homeoffice Zeit dafür und besorgen sich einmal pro Woche den groben Lehrplan der Schule. Dass ihr Sohn da nicht hingeht, hat für Mutter Alexandra Jans einen Grund. Mögliche Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Klar ist, dass manche Viren im Körper bleiben. Sie können nach einer Zeit wieder krank machen. Familie Jans Warscheid geht es deshalb darum, dass sich ihr Sohn gar nicht erst ansteckt. Die Schutzmaßnahmen in der Schule reichen den Eltern nicht, auch wenn Kinder mittlerweile geimpft werden können.
Das ist ja auch das Argument, das immer angebracht wird, auch vom Gericht, dass Kinder ja gar nicht so häufig im Krankenhaus landen bei einer Infektion oder auch versterben. Darum geht es uns gar nicht, sondern eben dieses Potenzial für Spätfolgen.
Alexandra Jans und ihr Mann sind beide vollständig geimpft. Dass sie ihren Sohn nicht zur Schule schicken, hat erhebliche Konsequenzen für sie. Denn die Schulbehörden sehen einen Verstoß gegen die Präsenzpflicht. 5.000 Euro Zwangsgeld sollen sie jetzt zahlen oder ersatzweise in Haft gehen.
Es ist keine Option, das Kind in die Schule zu schicken. Und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann müssen wir uns abwechseln mit der Ersatzzwanghaft.
Doch noch wehren sich die Eltern dagegen. Schon seit September läuft ein Rechtsstreit.
Und da wird abgewogen, ist die Infektionsgefahr in Schulen so hoch, dass es überhaupt zumutbar ist, sein Kind dahin zu schicken.
Anwalt Thorsten Frühmark vertritt Familie Jans Warscheid vor Gericht. Zweimal wurden ihre Klagen abgewiesen. Im Netz sammelt die Familie Spenden, um Anwälte und gegebenenfalls auch die Zwangsgelder zu zahlen. Die Eltern wollen weiterkämpfen, alle Rechtswege ausschöpfen, bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, wenn es sein muss. Ihr Ziel? Die Präsenzpflicht in Schulen sollte während der Pandemie ausgesetzt werden, damit Eltern selber entscheiden können, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht. Wenn es die Eltern für sicher genug halten, soll auch Leo wieder zur Schule gehen und er freut sich drauf.
Ja, ein bisschen, weil ich habe da schon einen neuen Schulkameraden kennengelernt und der ist, finde ich, sehr nett.
Denn Schulfreunde, die können Eltern zu Hause nicht ersetzen.
Zu wenig Bewegung, das ist für Schulen schon vor der Corona-Pandemie ein Thema gewesen. Jetzt aber kommt es noch mehr darauf an, möglichst auch Sport fürs Gehirn in den Unterrichtsalltag einzubauen, weil eben vieles auf der Strecke geblieben ist. Wie das gelingen kann und welche Bewegung die kognitiven Fähigkeiten fördern, das ist morgen unser Thema hier in der Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Und Sie zu Hause können sich wie immer gern beteiligen und mitreden, entweder dann per Mail direkt ins Studio an campus@deutschlandfunk.de oder Sie rufen an. Das geht über unsere kostenfreie Hörerhotline 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Bewegung fürs Gehirn durch Bewegung im Schulunterricht. Das ist morgen das Thema ab 14.05 Uhr. Und das war's für heute für Campus und Karriere. Die Kollegen übernehmen gleich nach den Nachrichten zu Corso, Kunst und Pop. Und da geht es unter anderem um den Tod des US-Musikers Meat Loaf.